Hallo und guten Tag zum Linux Talk, Ausgabe 2013. Die ersten beiden Vorträge hier werden in Deutsch sein. Und zwar zuerst hier Carsten Emde von den Open Source Automation Development Labs. Und er wird jetzt seinen Vortrag halten, warum Linux für Embedded Systeme so attraktiv ist.
Guten Morgen, auch von mir. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum Linux-Tag 2013. Wir beginnen die Runde mit der Frage, die uns alle beschäftigt. Warum ist Linux für Embedded-Systeme so attraktiv? Ich meine, dass Linux attraktiv ist, das wissen wir. Und wir hätten vielleicht wegen der großen Attraktivität von Linux erwartet, dass es sich woanders ausbreitet. Und wahrscheinlich vor 15 Jahren, wenn wir gefragt worden wären, könnt ihr euch vorstellen, dass Linux eines Tages in Geräte geht, in Flugzeuge, in Satelliten, in Geräte, die an Zuverlässigkeit eine extrem große Rolle spielt, in Geräten, wo Anwender auch eine gewisse Zuverlässigkeit erwarten, vielleicht auch Garantien? Wir hätten wahrscheinlich gesagt, nein. Sie können sich sicher ein Gespräch vorstellen in einer Vorstandsetage eines Maschinenbauers, wo ein junger Informatiker zu seinem Boss geht und sagt, hey Boss, ich habe da was gehört, da gibt es so was Tolles, das heißt Linux und das ist absolut Wahnsinn, das kann alles und noch viel mehr, das sollten wir in unsere Maschinen einbauen. Ja, sagt der Boss, das ist eine gute Idee, ich finde es ja prima, wenn sich Mitarbeiter unserer Firma Gedanken machen. Linux, kann der Herr Linux da mal vorbeikommen, erklären? Nee, sagt der Mitarbeiter, das geht jetzt nicht so richtig, da kann nicht jemand kommen. Er sagt, hey, was ist denn dieses Linux? Kann er mal eine Broschüre schicken? Und ihr sagt, also, Broschüren, das gibt es eigentlich auch nicht. Sagt er, meine Güte, was ist denn nun dieses Linux? Und dann sagt der Mitarbeiter diesen fatalen Satz, ja, das kann man irgendwo runterladen. Ja. Und daraufhin kriegt natürlich der Geschäftsführer einen Tobsuchtsanfall und sagt, glauben Sie wirklich, dass wir etwas von irgendwo runterladen und dann auf unsere Maschinen tun, die 15, 20 Jahre in irgendeinem kritischen Umgebung laufen müssen? Nein. So war damals die Haltung und das große Wunder ist tatsächlich passiert. 1991 hat, das wissen Sie natürlich alles genau, jemand eine E-Mail gepostet. Ich arbeite an einer freien Version von irgendwas Minix-ähnlichem für 386 Computer. Ich gebe die Sourcen gerne raus. Es ist erst Version, frühe Version. So ein halbes Jahr später sagt er nochmal, das ist nur eine kleine Sache, das wird nichts Großes. Und dann ging das los. Und die ersten 10 Jahre, kann man sagen, hat es eigentlich niemand richtig wahrgenommen, weil es im Serverbereich eingesetzt wurde, weil es nicht sichtbar war. Und dann ist auch etwas passiert, was eigentlich auch nicht richtig wahrgenommen wurde. Es wurde in Supercomputern eingesetzt. Heute ist es so, dass von den 500 schnellsten Supercomputern der Welt über 90% unter Linux laufen. Knapp 95%. Hat sich auch nicht richtig, war auch nicht richtig sichtbar. Und dann kam die, für uns gesehen, die Revolution zu einem relativ frühen Zeitraum. Plötzlich wurde es in Embedded-Systemen eingesetzt. Aber Embedded-Systeme, wie der Name sagt, sind halt Embedded und die sieht man eben auch nicht. Und so hat es so lange gedauert, dass Linux sozusagen im Verborgenen wachsen konnte. Und erst ganz spät, irgendwann hat es sich geoutet. Wir hätten natürlich gedacht, dass es sich früher outen würde und dass es sichtbar wäre, zum Beispiel im PC-Bereich. Wir wissen jetzt nicht, was demnächst mit dem PC passiert. Wird der PC verschwinden, bevor Linux da drauf geht? Oder wird Linux gerade noch die Kurve kratzen, solange es noch ein paar PCs gibt? Das wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall sehen Sie diese gigantische Entwicklung. Ich habe hier, um nicht unnötige Diskussionen zu starten, vorsichtig habe ich mal keine Y-Achse angezeichnet. Aber Sie können denken, das ist irgendwo hier so 50% Marktdurchdringung. Smartphones wissen wir 70%, Supercomputer wissen wir 90%. Bei Embedded-Systemen gehen wir davon aus, dass etwa 2/3 bis 3/4 der heute neu designten Embedded-Systeme unter Linux laufen. Klar, Sie wissen natürlich alles, was Embedded-Systeme sind. 100% der Flachfernseher, die Sie heute erwerben, laufen unter Linux. Hier eine Käsefabrik, natürlich läuft die auch unter Linux. Weltraumtechnik, wissen Sie, Router, Modems, Car-Entertainment zurzeit ein großer Wandel. Und eigentlich wäre der Heimcomputer, wenn er kein PC wäre, eigentlich auch ein Embedded-System. Vermutlich wird man in 20, 30 Jahren das als eine der größten Verirrungen der Menschheit bezeichnen, dass in einem Haushalt ein frei programmierbarer Computer gestanden hat für so viele Jahre. Sie wissen ja, die einzige Instanz, die diesen Computer programmiert hat, im einzigen Sinne, sind Trojaner und Viren, aber ist nicht benutzt worden für irgendwas Vernünftiges. Also eigentlich wären das auch immer schon Embedded-Systeme gewesen. Und die große Revolution der Embedded-Systeme, die jetzt eingesetzt hat, hat vermutlich auch damit zu tun. Nun gibt es ein paar Besonderheiten und mir ist es so gegangen, als ich mir das nochmal klar gemacht habe über die Entwicklung von Linux in Embedded-Systemen, dass es eigentlich noch ein viel größeres Wunder ist, als wir es bedenken. Denn im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die Sie hier gesehen haben, also im Gegensatz zum Server, zum Supercomputer, im Gegensatz zum Smartphone, im Gegensatz zu Serverfarmen, ist die Besonderheit, dass Embedded-Systeme Anforderungen haben, die eigentlich kein anderes System hat. Also wir brauchen natürlich eine Produktstabilität. Wir können nicht wie im Office-Bereich alle 2-3 Jahre den Computer wegwerfen. Wir haben die Vorstellung, dass das was mit der Wertschöpfung zu tun hat. Eine Person, die im Office-Bereich vor einem Computer sitzt, verdient so viel Geld damit in 1, 2, 3 Jahren, dass man nach 3 Jahren es problemlos wegwerfen kann und neu kaufen. In der Hoffnung, dass die neue Version den Fehler beseitigt, was sie natürlich nicht tut. Im Embedded-Bereich ist das völlig anders. So eine Maschine hat 10, 15, in der Metallurgie vielleicht 25, 30 Jahre. Wenn nach 10 Jahren ein Bauteil kaputt ist, sodass man gezwungen wäre, eine neue Maschine zu kaufen, würde das bedeuten, dass diese Maschine noch nicht das Geld eingespielt hat. Das heißt, es wäre ein Verlust für das Unternehmen. Also insofern spielt das eine extrem große Rolle. Laufzeitstabilität, wir brauchen Systeme, die wir einmal booten und die dann 2 Jahre lang laufen. Betriebssicherheit natürlich, Einbruchssicherheit, Safety, Security und noch eine ganz große andere Besonderheit, die viel mit der Lizenz zu tun hat, was wir gleich noch sehen werden, ist, es ist nicht ein einfacher Veräußerungsschritt, also ein Endanwender kauft einen Computer oder Google kopiert Linux 1 Million Mal auf die Server oder eine Universität kauft einen Supercomputer und tut Linux drauf. Das sind alles Einschritt-Lizenzierungen. Und das Tolle, werden wir gleich noch sehen, an der Lizenz, unter der Linux lizenziert wird, sie ist, wenn es eine Einschrittlizenzierung ist, ein ganz komischer Vertrag. Es ist ein Vertrag, der Ihnen nur Rechte, aber keine Pflichten einräumt. Also was ganz Merkwürdiges. Aber es hat eben niemand auch Pflichten beachten müssen. Das ist bei uns ganz anders in Embedded-Systemen. Wir haben eine lange Herstellungskette. Der Linux-Entwickler entwickelt etwas, er gibt es an einen Chiphersteller, der wiederum gibt es einen Boardhersteller, der zum Gerätehersteller, der verteilt das irgendwann und ganz am Ende kommt es beim Anwender an. Wir werden sehen, was das für eine Bedeutung hat. Die Grundfrage, die wir uns am Anfang gestellt haben, warum ist Linux so attraktiv für die Embedded-Systeme und natürlich auch, warum ist Linux überhaupt attraktiv? Also schlagen wir mal was vor. Warum ist Linux so attraktiv? Weil es unter einer speziellen freien Open-Source-Lizenz weitergegeben wird, weil Linux kostenlos ist, weil Linux so wenige Fehler aufweist, ist das so? Weil Linux so weitgehend skaliert, weil Linux so viele Architekturen unterstützt, weil Linux bei Studienabgängern so bekannt ist, weil Linux nicht abgekündigt werden kann. Lassen Sie uns mal gemeinsam diesen Fragenkatalog bearbeiten und schauen, was dabei herauskommt. Also geht es los. Ist Linux etwa deswegen attraktiv, weil es unter einer speziellen freien Open-Source-Lizenz weitergegeben werden kann? Was ist das? Wissen die natürlich alle. Ich trage ihn natürlich Eulen nach Athen. Die Lizenz heißt GNU GPL V2, steht für GNU General Public License in der Version V2. Diese Lizenz unterscheidet sich von allen anderen Lizenzen, die auch Open-Source-Lizenzen sind, oder von vielen anderen, dass sie ein sehr starkes Copyleft hat. Copyleft, was ist das? Copyleft ist eine Eigenschaft einer Open-Source-Lizenz, die unserer Meinung nach mindestens genauso einen großen Unterschied darstellt, wie der Unterschied zwischen Nicht-Open und Open. Also auch an dieser Stelle nochmal meine Bitte, wenn Sie über Open-Source sprechen oder über freie Software, übrigens diese beiden Begriffe sind juristisch identisch, freie Software und Open-Source-Software ist juristisch das Identische. Sagen wir mal politisch oder freiheitskämpferisch sind es ganz verschiedene Begriffe. Das eine kommt aus der Bürgerrechtsbewegung, Richard Stallman, das Genie dahinter. Das andere sind mehr die Pragmatiker, Bruce Perens und andere dahinter. Aber juristisch ist es das Gleiche. Ist egal, wovon Sie sprechen. Also, Closed Source, das kennen Sie. Closed Source bedeutet, Sie laden einen Film herunter, kopieren den auf Ihren Rechner und auf Ihrem Rechner liegt dann dieser Film. Der Hersteller dieses Films, der Produzent, hat das Copyright, das Recht zu kopieren. Er kopiert es für Sie auf dem Server, Sie laden es runter und Sie dürfen den Film anschauen. Sie dürfen ihn auch noch ein zweites Mal anschauen. Und Sie dürfen ihn, und hier zeigt sich die extreme Großzügigkeit der amerikanischen Filmindustrie, Sie dürfen es sogar Familienangehörigen ersten Grades zeigen. Dann ist aber fertig. Mehr dürfen Sie damit nicht. Das ist ja klar, das wissen Sie, wenn Sie es kopieren oder gar wenn Sie es verkaufen, dann ist das ein Straftatbestand. Wie ist es bei Open Source? Open Source bedeutet, dass die große Besonderheit eintritt, in dem Moment, wo Sie es erhalten, erhalten Sie auch das Recht, es zu kopieren. Das ist ganz toll. Also das erste Mal ist nicht ein Kopierverbot, sondern das Kopieren ist ausdrücklich erlaubt. Sie werden juristisch gesprochen, in dem Moment, in dem Sie Lizenznehmer werden, werden Sie zum potenziellen Lizenzgeber. Ganz toll. Diese Art und Weise, das weiterzugeben, ohne irgendeine Einschränkung, würde jeder natürlich sofort sagen, hey, das ist das Beste, das müssen wir machen. Also ohne Einschränkung jederzeit weitergeben. Nicht? Sie kennen die vier Rechte, die vier Freiheiten der Open-Source-Lizenz, uneingeschränkte Nutzung, uneingeschränkte Analyse, uneingeschränkte Weitergabe und uneingeschränkte Veränderung. Diese vier Rechte haben Sie von Open-Source-Lizenzen. Und das gilt hier auch. Aber man hat erst später erkannt, dass diese völlige Freiheit dann doch vielleicht ein Problem ist. Sie kennen ja diesen berühmten Satz, was die Freiheit dann durchaus da begrenzt ist, wo die Freiheit anderer beginnt. Und hier haben wir auch so ein ähnliches Phänomen. Stellen Sie sich mal vor, über 10 Jahre lang tun sich 1000 Leute zusammen und schreiben ein Betriebssystem, mit dem man fast alles machen kann. Allerdings moderne WLAN-Controller und einige andere moderne Dinge kann man noch nicht ganz so gut damit machen. Also kommt eine andere Person und nimmt sich diesen Open-Source-Klumpen, weil er ja frei ist, weil er ja offen ist, fügt eventuell Patent oder anders geschützte Treiber für diesen WLAN-Chip hinzu, sodass es eigentlich für die breite Masse erst danach verwendbar wird. Und das Ganze packt er in ein neues großes Paket und verkauft das mit großem Gewinn, wird zur reichsten Firma der Welt. Und bedenkt dabei, dass es eigentlich sich um eine Reproprietarisierung handelt. Das heißt, dieser ganze Klumpen wird eigentlich der Menschheit wieder weggenommen, weil es nutzbar erst dadurch wird, dass ein kleiner Teil dazukommt. Und das hat Richard Stallman ganz früh schon erkannt und hat sich überlegt, wie können wir das verhindern? Wie können wir verhindern, dass etwas, was mal frei war, frei bleibt? Und er hat eine wahrscheinlich für Softwareentwicklung, wahrscheinlich für Technologie im Allgemeinen, eine der größten, genialsten Erfindungen des letzten Jahrhunderts getätigt. Er hat Copyleft erfunden. Er hat bei der Namensgebung ein bisschen sein Brain mit sich durchgehen lassen. Das ist ein hochintelligenter Mann, der gerne auch Wortspiel verwendet und vielleicht gerne die Welt auch ein bisschen in der Nase herumführt. Und er hat das Wort Copyleft erfunden dafür. Nicht, ist ja auch klar, Copyright, das C ist nach rechts geöffnet, Copyleft, das ist nach links geöffnet. Copyleft, links ist das Gegenteil von rechts, also Copyleft ist das Gegenteil von Copyright. Falsch! Und diese Idee, dass die meisten Menschen denken, Copyleft ist das Gegenteil von Copyright, hat der ganzen Organisation wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Es ist ein tolles Wortspiel. In Wirklichkeit steht Left für das Partizip von to leave. To leave left, left. Und Copyleft heißt left to be copied. Die Besonderheit der Copyleft-Lizenz im Gegensatz zum Copyright, ich überlasse es Ihnen, es zu kopieren. Wenn die Leute das von Anfang an verstanden hätten, dass Copyleft eben nicht das Gegenteil ist, sondern auf Copyright beruht, das scharfe Schwert des Urheberrechts führt dazu, dass Copyleft erzwungen werden kann. Dadurch hat das Ganze erst die Dimension bekommen, die es hat. Also wie funktioniert das jetzt? Jemand schreibt eine Lizenz, schreibt eine Software und lizenziert die in dem ersten Schritt. Und er erfordert in diesem Lizenzierungsschritt, dass wenn es weitergegeben wird, dass die gleiche freie Lizenz für den Klumpen, also auch für das, was verändert wurde, verwendet wurde. Normalerweise hat ein Autor, ein Schöpfer eines Werkes, wenn er eine Zeile Code schreibt, das Recht zu bestimmen, was damit geschehen soll, wie es lizenziert werden soll. In diesem Fall verzichtet er freiwillig darauf und erlaubt nicht die Benutzung unter irgendeiner Lizenz, sondern nur unter der Ursprungslizenz. Ja, erinnern wir uns an die Kette, an die Herstellerkette. Der Linux-Entwickler gibt die Lizenz einem Chip-Hersteller. Der wird in dem Moment vom Lizenznehmer zum Lizenzgeber und gibt es weiter. Und in diesem allerersten Schritt hier, da passiert das Wunder der Open-Source-Lizenz, nämlich nur Rechte, keine Pflichten. Der Bordhersteller, der Chip-Hersteller, Entschuldigung, an dieser Stelle, kann damit machen, was er will. Proprietarisieren, löschen, verändern, er kann alles Mögliche machen. Er hat keine Pflichten, es sei denn, er macht von dem Recht zur Weitergabe Gebrauch. Es sei denn, er entscheidet sich, aus dem Lizenznehmer Lizenzgeber zu werden und es weiterzugeben. Und dann passiert das ganz Merkwürdige, es handelt sich nämlich um eine Zwei-Phasen-Lizenz. Die Pflichten aus der ersten Lizenz entstehen erst bei Weiterlizenzierung. Also in dem Moment, wo dieser Lizenzgeber den Linux-Kernel weiterlizenziert, passiert, dass wenn diese Lizenzierung nicht korrekt ist, dann wird diese Lizenz ungültig. Also derjenige, der Linux weitergibt, sich aber nicht an die Lizenzbedingungen hält, verliert seine eigene Lizenz. Das ist das Geniale an der Copyleft Open Source Lizenz. Sie wissen, was da passiert ist. Als die Leute das gesehen haben, sagen, hey, das ist ja wie eine Entzündung, das ist ja wie eine Infektion, das ist ja wie eine Krankheit. Und es haben Firmen an alle amerikanischen Kongressabgeordnete Briefe geschrieben, das ist eine Virusinfektion, das ist gegen die Verfassung von Amerika und das muss man sofort unterbinden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es ist keine Infektion, die man sich zufälligerweise zuzieht, sondern dadurch, dass man sich offen und freiwillig für diesen Lizenzierungsschritt entscheidet, akzeptiert man freiwillig, dass man hier Pflichten eingehen muss. Ein ganz normaler Deal. Ich bekomme etwas und ich gebe etwas. Und allgemein ist die Auffassung, dass man ziemlich viel mehr bekommt, als das, was man gibt. Aber bedenken Sie, das ist das allererste Mal in Embedded Systemen, dass dieses eigentlich passiert ist. Wie gesagt, Google lädt Linux runter, keine Pflichten. Sie kaufen einen PC mit einer Distribution Linux drauf, keine Pflichten. Wenn Sie es Ihrem Nachbarn weitergeben, ja, dann haben Sie Pflichten. Aber wenn Sie das alles komplett weitergeben und die Platte vorher löschen und ihm die CD mitgeben, dann ist das Problem auch einfach lösbar. Also da gibt es keine grundsätzlichen Probleme. Aber hier ist es völlig klar, wenn der Kunde, sagen wir mal, eine Zementfabrik kauft eine Steuerungsanlage für die Zementherstellung und dieses ganze Ding ist diese Schritte gegangen, dann ist notwendigerweise eine Weitergabe erfolgt. Hier wurde kopiert, hier wurde kopiert, hier wurde kopiert und jedes Mal handelt es sich um eine Weitergabe im Sinne der Open-Source-Lizenz und jedes Mal müssen die Lizenzbedingungen beachtet werden. Das erste Mal, dass das passiert ist. Dann ist ein ganz interessanter Wandel passiert, nämlich, dass es einem klar wurde, dass es nicht ein böser Nachteil ist, dass man hier was offenlegen muss, sondern verschärft formuliert, man darf etwas offenlegen. Man darf der staunenden Welt seinen Code offenlegen und man darf die Verbesserungsvorschläge von jedermann entgegennehmen und man darf auf diese Art und Weise seine Software verbessern. Also was eingetreten ist, dass aus der bösen, viralen, infizierenden, antiamerikanischen, verfassungsbrechenden, wahnsinnig illegalen und im Grunde verabscheuungswürdigen Open-Source-Lizenz ist das größte Erfolgsmodell unserer Zeit geworden. Das ist diese Revolution, die da eingetreten ist. Also wir können eigentlich diese erste Frage relativ klar mit Ja beantworten. Das Copyleft der GPL V2 gibt allen Entwicklern, die zu Linux beitragen, eine hohe Sicherheit, dass niemand anders die Entwicklung in proprietären Produkten verwenden kann. Daher bestehen in der Regel keine Vorbehalte, Lizenzpflichten zu erfüllen und Verbesserungen und Erweiterungen am Linux-Kernel offenzulegen. Also aus der bösen Pflicht offenzulegen ist der Vorteil eines Unternehmens entstanden, dass dieses Unternehmen zum Linux-Kernel beitragen kann und sich ziemlich sicher sein kann, dass dieser Beitrag von jemandem anderen nicht missbraucht wird. Also aus der schlimmen Offenlegung ist die gute Schutzlizenz geworden. Also hier ganz klar ein Ja. Und schauen wir uns mal an, wozu das geführt hat. August 91, Linux beginnt mit der Entwicklung. im März 1994 176.000 Zeilen, im März 2013 16,4 Millionen Zeilen. Und ein großer Teil der Entwickler ist in Firmen angestellt. Also, eine Firma erlaubt einem Mitarbeiter zum Linux beizutragen, weil sie weiß, dass dieses Know-how offen bleibt und nicht vom Mitbewerber benutzt werden kann. Linus selbst hat dazu gesagt, 97, making Linux GPL was definitely the best thing I ever did. Also, Linus hat das völlig klar so gekannt auch. Wir gehen davon aus, dass der große Erfolg von Linux sehr eng mit der GPL verknüpft ist. Hier nochmal als Abbildung, schauen Sie sich das an. Wer wünscht sich nicht eine solche Umsatzkurve in seinem Unternehmen? Also kommt die nächste Frage. Ist Linux deswegen attraktiv, weil es kostenlos ist? Wohlgemerkt attraktiv für Geräteentwickler, für Maschinenindustrie. Ein Blick auf die Kostenverteilung einer üblichen Maschine, die vielleicht zwischen 100.000 Euro und 10 Millionen kostet, von der 100 bis 5.000 im Jahr hergestellt werden, zeigt eigentlich ziemlich klar, wir haben etwa vor 10 Jahren eine kleine Revolution erlebt, dass nämlich zum ersten Mal die Aufwendungen für die Software mindestens genauso groß geworden sind wie für die Hardware. Und die Aufwendungen für die Software bestehen natürlich in Softwareentwicklung, Funktionstest, Zertifizierung, Dokumentation. Und selbst wenn Sie eine lizenzierten Software verwenden, dann ist der Aufwand für die eigentliche Lizenzkosten, also ob Linux kostenlos ist oder nicht, ist relativ vernachlässigbar. Also, wir haben hier schon den ersten Hinweis, warum wir zunächst mal wohl kaum die Vorstellung haben können, dass die Tatsache, dass Linux kostenlos ist, jetzt so ein wahnsinnig wichtiges Argument ist. Aber, also wohlgemerkt nein, Lizenzkosten spielen bei industriellen Embedded-Systemen wohl eher eine untergeordnete Rolle für die Attraktivität von Linux. Natürlich gilt dies allerdings in erster Linie für Geräte mit einem hohen Anschaffungspreis. Bei Geräten mit einem Anschaffungspreis von zum Beispiel 500 Euro oder gar weniger, da könnten vielleicht 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro je nach Produktlizenzkosten bereits eine Rolle spielen. Und natürlich für private Anwender kann es durchaus ein Argument für Linux sein, wenn der private Anwender nicht ohnehin sein kommerzielles Produkt illegal kopiert hat. Also, wir würden erstmal Nein antworten, aber es gibt noch ein Aber. Sie müssen bedenken, dass wenn sich ein Unternehmen für proprietäre Lizenzen entscheidet, ich weiß nicht, die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, wie das geht, der Einkäufer ruft bei dem Unternehmen an und sagt, bitte schicken Sie 10.000 Lizenzen. Dann kommt so ein kleines Paket mit so etwa 3x5 cm großen selbstklebenden Aufklebern mit Nummern da drauf. Diese Nummern erwirbt man sozusagen und der Hersteller ist dann verpflichtet, diese Nummern in sein Produkt hineinzukleben. Hat sehr viel mit Vertrauen natürlich zu tun, aber Sie wissen ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also lassen sich viele Hersteller in den Vertragsbedingungen eine Klausel einfallen, nach der sie unangemeldete Kontrollbesuche in den Fertigungsstätten des Unternehmens vornehmen dürfen. Das hat man eigentlich nicht so gern. Und insofern soll man sich klar machen, dass solche unangemeldete Inspektionen der Produktionsstätten, welche von den Lizenznehmern eingefordert werden, durchaus auch als Nachteil gesehen werden kann. Und natürlich macht es Linux attraktiv, weil es dies alles nicht gibt. Sie nehmen den Linux-Kernel, Sie lizenzieren ihn, Sie müssen wohlgemerkt die Lizenzpflichten beachten, die Lizenzierungspflichten bedeuten Lizenzierungspflichten, Informationspflichten und Offenlegungspflichten. Das müssen Sie machen, aber solche komischen Dinge wie hier müssen Sie nicht machen. Also schauen wir uns den nächsten Punkt an. Könnte es vielleicht sein, dass Linux so attraktiv ist, weil es so wenige Fehler aufweist? Zunächst mal, weist es überhaupt so wenige Fehler auf? Wir haben ja gerade gesagt, der große Vorteil der Open-Source-Lizenz ist, dass Sie Ihren frisch geschriebenen, heiligen, wundervollen Code der staunenden Welt zur Begutachtung vorlegen. Und alle, die das schon mal gemacht haben, haben ja erlebt, wie das geht. Also Sie wissen ja, wenn Sie normalerweise eine Mail verschicken, sagen, hallo, ich komme morgen später, klicken Sie auf den Sendeknopf. Wenn Sie in die LKML oder in irgend so was Heiliges posten, dann schicken Sie das mal nicht weg. Schicken Sie es noch mal einem Freund und sagen, kannst du mal drauf gucken, ich bin mir nicht so sicher. Dann schlafen Sie noch mal drüber und dann verbessern Sie noch mal was und dann fummeln Sie noch mal rum. Und so nach 2-3 Tagen klopften Sie sich heimlich auf die Schulter, drücken den Sendeknopf und haben das Gefühl, Sie haben jetzt die Welt erheblich bereichert. Dann dauert es 5 oder 10 oder 15 Minuten und Sie haben 3 Mails im Kasten, wo irgendwie drinsteht. Ich habe noch nie mal so einen fucking Code gesehen oder sowas ähnliches. Also das Tolle ist, dass die ganze Welt auf diesen Code guckt und natürlich die Fehler sieht, die sie nicht gesehen haben. Wir wissen heute, dass das auch viel mit kulturellen Unterschieden zu tun hat. Also dieses Public Review, das funktioniert nicht gut, wenn 10 Studenten aus der gleichen Stadt, von der gleichen Universität drauf gucken. Die gucken sozusagen aus der gleichen Richtung drauf und sehen, wenn man Glück hat, den gleichen Fehler. Aber wenn sie das auf der ganzen Welt verteilen und die Leute mit völlig unterschiedlicher Ausbildung, unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, unterschiedlicher Denkweise, unterschiedlichem was auch immer auf den Code gucken, dann plötzlich sehen sie Dinge, die sie selbst gar nicht sich vorstellen konnten. Natürlich auch häufig Dinge, die was mit der Anwendung zu tun haben. Leute schauen auf den Code und haben im Kopf die Anwendung, die sie vornehmen wollen. Und in dem Moment, wo die Anwendung im Hintergrund ist, sehen sie plötzlich Fehler, die sie gar nicht sehen konnten, als sie das für ihre eigene Anwendung geschrieben haben. Also das ist sicher ganz klar. Jetzt wollen wir mal schauen, ist das auch objektiv so? Es gibt ein Unternehmen, das heißt Coverity, die statische Code-Analysen machen. Und heutzutage ist es so, wenn ein Unternehmen Tools herstellt, die irgendwas mit statischer Code-Analyse, Optimierung und so weiter zu tun hat oder auch IDEs. Also wenn jemand mal zu Ihnen kommt und sagt, ich habe ein neues Super-Duper-Tool für Linux, für Entwickler überhaupt, für Softwareentwickler, dann sagen Sie doch, ja, das prima, gefällt mir gut, man hätte ja gerne eine kleine Kapazitätskontrolle auch. Ich würde dir vorschlagen, lass doch mal auf den Linux-Baum los, was passiert dann? Und die meisten IDEs, die meisten Programme, die da geschrieben wurden, die haben dann irgendwie 10% der Ressourcen sich reingezogen und dann legen sie sich ganz schnell auf die Nase. Also natürlich ist das ein Challenge. Heutzutage ist der Linux-Code das Maß aller Dinge und wenn jemand irgendetwas macht, um zu sagen, ich habe Code verbessert oder ich habe Code einfacher editierbar gemacht oder sonst etwas, dann sagt man nebenbei, übrigens lass es doch mal auf den Linux-Kernel loslaufen. Und dann sieht man sehr schnell, hat es jemand drauf oder nicht. Das macht Coverity auch. Das Unternehmen selbst ist nicht ganz unumstritten. Viele Linux-Kernel-Entwickler haben das Wort Coverity in ihr Spam-Filter hineingetan, weil es offensichtlich so ist, dass so weitgehende Analysen, wie dort gemacht werden, eine irgendwie standardisierte Code-Formulierung erwarten. Und im Linux-Kernel sind manchmal auch ein paar Tricks drin und das ist natürlich für so ein Programm eine Herausforderung. Also hier sehen Sie eine Veröffentlichung am 9. Mai 2013, also vor sehr kurzer Zeit, hat Coverity in PC World einen Bericht gepostet, in dem sie immer verglichen haben die Anzahl der Defekte, die sie gefunden haben. Das heißt nicht unbedingt, dass es auch wirklich Defekte sind und das Ganze verglichen mit der Anzahl der reparierten Defekte und sie sehen, dass das sich sehr stark annähert. Wir haben also praktisch mit den letzten Kernel-Versionen eine sehr hohe Prozentsatz, fast 90% aller durch das Programm entdeckten Fehler sind auch gefixt worden. Und die Schlussfolgerung diesem Artikel ist Linux-Code-Qualität, Linux-Code-Fixing-Strategie und Linux-Code-dynamisch-statisch ermittelte Code-Qualität ist das Maß aller Dinge. Es gibt vermutlich auf der Welt kein anderes von Menschenhand geschaffenes Projekt, was eine so hohe Qualität aufweist. Andererseits sollte man bedenken, das Prinzip von Public Review, was wir genannt haben, Crowd Intelligence, Fragezeichen, führt dazu, dass speziell diejenigen Codeanteile, die viel genutzt werden, hohe Qualität aufweisen. Wenige häufig genutzte Komponenten des Linux-Kernels, das könnten zum Beispiel unsere in der Industrie genutzten Treiber und Funktionen sein, können durchaus minderwertiger Qualität sein. Ja? Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel passiert, wenn Sie eine Testumgebung haben und Langzeittests machen. Wir haben eine Testfarm, in der inzwischen fast 100 Systeme kontinuierlich getestet werden, als Art Qualitätskontrolle. Wir werden später noch davon hören. Unter anderem zeichnen wir auch die Uptime auf. Wie sieht so eine Uptime auf? Können Sie sich klar vorstellen. Das Gerät wurde irgendwo hier gebootet und das ist hier eine 30-Stunden-Aufzeichnung und Sie sehen, die Uptime steigt langsam an. Hier sind die Tage aufgezeichnet. Also das muss hier 1,25 Tage heißen. Das fährt also langsam hoch. Und hier sind dann 1,25 Tage erreicht. Wir machen diese Darstellung nicht nur über den Tag, sondern Tag, Woche, Monat, Jahr. Schauen wir uns mal so eine Jahresdarstellung an. Dann sehen wir hier einen Single-Core-ARM-Prozessor aus einer der früheren Generationen, 500 MHz. Und Sie sehen hier jetzt eine andere Darstellung, 13 Monate Darstellung, 437 Tage. Anderthalb Jahre ist dieses System ohne Unterbrechung gelaufen. Und wenn nicht ein Stromausfall am Bodensee gewesen wäre, weil gerade irgendwie ein Tornado über den Bodensee ging, dann wäre das Ding noch weitergegangen. Also wir dokumentieren natürlich auch den Grund für den Crash. Und in diesem Fall war es kein Crash, sondern das System ist wegen Stromausfall stehen geblieben. An dieser Stelle in dem Zentrum hatten wir noch keine USV. Aber es geht auch anders. Sie sehen, ein bisschen moderner, ein bisschen schneller. Wir denken ja, oder die armen Leute denken ja, dass sie in etwa ein oder zwei Jahren das nachholen können, was auf der x86-Welt in 20 Jahren möglich war. Und wir machen das Ganze mal eben Dual-Core fertig, wir machen das mal eben schnell doppelt so schnell und wir bauen das mal eben schnell zusammen und lassen es dann nochmal mit SMP und Realtime laufen und dann sehen Sie, dann kann es auch so aussehen. Also ein ganz übler Live-Lock-Bug im Linux-Kernel führt dazu, dass das Ding so etwa zwischen 2 und 3 Tagen stumpf stehen bleibt. Und weil das Ding auch keine NMIs hat, weil man das gar nicht vernünftig diagnostizieren kann, hat es ein Dreivierteljahr gedauert und weit über 500 Stunden Ingenieursarbeit, um diesen Bug hier zu fixen. Also ja, Linux hat wenig Fehler und es ist attraktiv, dass es wenig Fehler hat. Aber wenn Sie nur lange genug schauen, finden Sie auch genügend Fehler. Und wir gehen mal einfach nicht davon aus, dass Linux fehlerfrei ist. Selbst Super Crowd Intelligence, es wird nie fehlerfreie Software geben. Und für das, was wir machen, sind unsere Anforderungen sogar noch viel größer. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum bei höheren Safety-Anforderungen wir immer von Verdoppelung der Hardware ausgehen müssen. Wir können nicht einfach sagen, wir hoffen, dass das System nie stehen bleibt. Selbst Langzeitdaten können das nicht sein, weil Sie in der Regel die gleiche Hardware dann nicht wieder gewinnen können. Also wir würden, obwohl es uns weh tut, wir würden gerne jetzt Ja antworten, aber ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir hier Nein antworten. Linux gehört insgesamt zu den sichersten, zu den stabilsten Plattformen, die es gibt und im Verhältnis zur Größe der Codebasis gibt es nicht viele Fehler. Aber Linux ist nicht fehlerfrei. Und speziell im Zusammenhang mit industriellen Embedded-Systemen ist ein erheblicher Aufwand erforderlich, um Fehler zu lokalisieren und zu beheben. Dies wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so bleiben. Also, wenn Sie gesehen haben, dieser kleine Tortenabschnitt für die Lizenzkosten sind deswegen so klein, weil hier unsere Kosten hineinfließen. Und wenn Sie sich als Maschinenbauer entscheiden, zu Linux zu gehen, lassen Sie Ihren Etat für die Softwareentwicklung mindestens gleich groß. Sie werden irgendwann einen Linux-Dienstleister brauchen, Sie werden irgendwann jemanden für eine Woche buchen müssen, Sie werden irgendwann Ihre Mitarbeiter in Schulung schicken müssen, Sie werden irgendwann Geld ausgeben, und zwar nicht wenig Geld, viel Geld ausgeben, damit Ihr Linux auf der Maschine so stabil ist, wie es sein soll. Wenn Sie sich für Linux entscheiden, weil es kostenlos ist, werden Sie notwendigerweise enttäuscht sein. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass dieses Open-System unschätzbare Vorteile hat bei der Suche nach Fehlern und deren Behebung. Der Kunde kann aktiv in die Analyse einbezogen werden, zum Beispiel durch Einsetzen von Debug-Ausgaben in den Code. Es gibt Peer-Review von Bug-Records natürlich in der LKML und natürlich ist Google jederzeit der Freund. Und es gibt das OSADL, unsere Organisation, eine Gemeinschaft von Industrieunternehmen, die auf Open Source setzen. Die Gesamtzahl unserer Mitglieder beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter, macht mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz, tragen gemeinsam zu einer Gemeinschaftskasse bei und Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung werden aus dieser Gemeinschaftskasse bezahlt. Also es ist nicht so teuer, wie wenn Sie ein eigenes Produkt selbst pflegen müssen. Sie können sich an uns wenden, wir machen das dann gemeinsam, aber am Ende ist es immer noch nicht nichts, sondern es ist etwas, was man wissen muss und mit investieren muss. Ist etwa Linux so attraktiv, weil es so weitgehend skaliert? Schauen wir mal, wie es skaliert. Systeme im Test in unserer Farm. Linux-Kernel 2.6.33 bis 3.8. CPU-Design-Jahr 1995 bis 2013. Taktfrequenz 133 MHz bis 3,4 GHz. RAM 26 MB bis 65 GB. Anzahl Cores 1 bis 32. Und es geht noch mehr. Wer von Ihnen LKML regelmäßig liest, wird vermutlich geschmunzelt haben, als er dieses Posting vom 17. April 2013 gesehen hat. Ein Entwickler hat im virtuellen Filesystem Timerlist sich die Liste der Timer ausgeben wollen. Hat also eingetippt cat /proc/timer_list und was ist passiert? Enomem. Nun hatte er eine 4096-Core-Maschine. Und leider ist die Ausgabe, die zunächst im Memory vorbereitet wird und dann ausgespuckt wird, viel zu groß. Natürlich, klar, am nächsten Tag hat man sich hingesetzt und hat das gefixt. Und jetzt hätte es 2 Möglichkeiten gegeben, das zu fixen. ich meine, eine Maschine, die 4096 Cores hat und jedes Core hat 16 GB RAM, da ist man ja nicht geizig. Ja. Man hat ja auch die Möglichkeit, dieses Memory mal eben zu vergrößern und dafür zu sorgen, dass diese Timer-List auch mit 4096 Cores ausgegeben wäre. Allein wäre es das Problem gewesen, dass unser Embedded-System dieses Memory nicht zur Verfügung gehabt hätte. Also ist das Tolle und die große Chance der Skalierbarkeit natürlich, dass wenn der 4096-Core-Superduper-Programmierer etwas ändert, ihm am nächsten Morgen auf die Finger geschlagen würde, wenn das Ganze auf dem Embedded-System mit 16 Megabyte nicht mehr funktionieren würde. Und natürlich ist es auch andersrum. Wenn der Embedded-Entwickler etwas einbaut, was dazu führt, dass der Supercomputer-Entwickler nicht mehr seine Timer-Liste ausgeben kann, dann ist es natürlich auch ein Problem. Also, es gibt Leute auf der Welt, die sowas machen. Und es geht noch doller. Kürzlich hat sich jemand bitter beklagt, dass sein X4-Filesystem nicht mehr funktioniert, dass das Mounten etwa eine Dreiviertelstunde dauert und er hat den Fehler gefunden. Dann hat jemand gefragt, hey, sag mal, wieso geht das bei dir? Bei mir geht's doch. Sagt er, ja, ich habe 60 Terabyte Array darunter laufen. Also bei 60 Terabyte X4 Array kommt es leider in dieser Schleife zu einer so großen Verzögerung, dass das System stehen bleibt. Also die Skalierung geht nicht nur für das, was wir heute brauchen, die Skalierung geht so weit, dass wir auch das, was wir in 5 Jahren und in 10 Jahren haben werden, bereits nutzen können. Also ja, die Tatsache, dass Linux in einer so großen Leistungsbandbreite eingesetzt hat, viele Vorteile. Gleiches Betriebssystem, trotz Modellvielfalt, Sie können also Ihre kleinen Embedded-Systeme mit dem kleinen Linux und die großen mit dem großen Linux ausrüsten, ein Know-how, ein System. Ihre Software wird wiederverwendbar bei Wechsel der Plattform, Investitionsschutz und Sie vermeiden natürlich Konstanten bei der Programmierung. Es ist ganz klar, dass wenn ein Betriebssystem nicht skaliert, dann skaliert es deswegen nicht, weil es Konstanten statt Variablen hat. Ist Linux etwa so attraktiv, weil es so viele Architekturen unterstützt? 31. Schauen Sie sich das an. 31 verschiedene Prozessorarchitekturen von einem einzigen Betriebssystem unterstützt. Wenn man genau nachschaut, sehen wir, eigentlich sind es mal für uns 7. Also wir haben in erster Linie ARM, PowerPC, x86, MIPS und vielleicht noch für einige Leute mit einem starken Nostalgiekomponente auch hier noch 68.000. Aber insgesamt sind es nun nicht 31, sondern es sind 7. Aber vielleicht kann man die 7 noch auf 5 reduzieren, wenn man sagt, das hier ist jeweils 32 und 64 Bit. Aber trotzdem, das ist eine sicher große Chance. Wir antworten gerne ja. Die Tatsache, dass Linux so viele Architekturen unterstützt, hat viele Vorteile. Auch hier gleiches Betriebssystem trotz Modellvielfalt. Auch hier wiederverwendbare Software. Auch hier hohe Codequalität, weil verschiedene Architekturen unterschiedliche Voraussetzungen haben. Nun könnte man auch argumentieren, ja, Linux ist ja so fantastisch, das ist ja für die Universitäten eine tolle Chance, man kann zum ersten Mal kostenlose Software machen, man kann in Informatikkursen kann man den Linux-Scheduler analysieren, das ist nicht irgendwie ein theoretischer Scheduler, der nie funktioniert, es ist einer, der im täglichen Leben funktioniert, man kann Treiber studieren, man kann Interrupt-Service-Routinen studieren, man kann Memory-Management studieren, also eine irre Chance. Der normale Mensch hätte sich erwartet, dass Universitäten sich mit voller Brandseite auf das Linux stürzen und darin die Erfüllung ihrer allen Wünsche finden. Ist aber leider nicht so. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel so ein Leuchtturmprinzip, nicht? Ich selbst komme hier von Heidelberg. Heidelberg ist eine Exzellenzinitiative, eine fantastische Universität mit einem riesigen Leuchtturm, ja, die Leuchtturminitiative. Und mit diesem Leuchtturm hat man gefunden, dass das Beste wäre, einen Microsoft-Pauschalvertrag abzuschließen. Er läuft jetzt hier, wird gerade ganz stolz mitgeteilt, er läuft jetzt hier bis zum 30.04.2017. Also auch wenn es in 4 Jahren keine PCs mehr geben wird, das Land Baden-Württemberg wird immer noch Microsoft-Lizenzen hier bezahlen. Das ist der größte Missstand unserer Gesellschaft, wenn Sie sich das anschauen, oder? Universitäten geben Geld aus und bringen Leuten bei, wo der Knopf für ein Betriebssystem ist, was nicht in unsere Universitäten gehört. Das ist eine Schande. Ja? Das ist ein Schandmal. Also, schauen Sie, wenn Sie irgendwie etwas bewirken können, wollen an Universitäten, weisen Sie darauf hin, es gibt etwas, was man Leuten sinnvoll als Inhalt, als Lerninhalt mitgeben kann. Und sicher nicht das. Und sicher auch nicht in einer Leuchtturmuniversität. Nein, Linux ist nicht das Standardbetriebssystem in deutschen Universitäten und Hochschulen. Warum nicht? Der Linux-Kernel wird selbst im Informatikstudium nur sehr selten behandelt. Warum nicht? Übrigens, auch andere freie Software wird nicht in dem Maße verwendet, wie es möglich wäre. Warum nicht? Ist Linux etwa attraktiv, weil es nicht abgekündigt werden kann? Schauen wir mal ein Beispiel an. In der Regel sind sogar 10 bis 15 Jahre alte Computersysteme problemlos unter aktuellem Linux lauffähig. Wir haben in unserer Farm ein echt paläontologisches System. Eine Pentium 133 MHz, schauen Sie mal, so nackig kann ein CPU-Info-Ausdruck aussehen. Da steht hier nur Pentium 75 bis 200, es gibt überhaupt gar keine BIOS-Ausdrucke, sonst überhaupt nichts. So ein paar Flex gibt es hier. Natürlich war auch der Floating-Point-Bug hier drin. Sie sehen, bei Cache steht hier vorsichtshalber 0 KB. Also diese Maschine läuft unter einem aktuellen Echtzeit-Kernel, hat nun nicht so ganz vom Hocker werfende Echtzeitlatenzwerte, aber immerhin, Sie können heute die Systemform, E-Bus-System, in eine Maschine hineinschrauben oder eine Maschine, die damals mit diesem System ausgerüstet wurde, können Sie einen aktuellen Kernel draufbringen. Und ich muss Ihnen zugeben, so ein bisschen musste man an dem Bootloader schrauben, weil der natürlich ein bisschen überfordert war, wenn man da plötzlich eine Platte dran gehängt hat, die jetzt 100-mal oder 1000-mal so groß war wie vor 10, 15 Jahren. Aber im Prinzip, abgesehen von BIOS, und BIOS ist Firmware, ist nicht Open Source, also das ist wiederum ein Argument, wenn Firmware Open Source wäre, hätten wir dieses Problem auch nicht gehabt. Also Sie sehen, das ist etwas Gigantisches, dass wir tatsächlich Software haben, die nicht kalt abgekündigt werden kann. Nicht das Prinzip der kalten Abkündigung kennen Sie. Es wird einfach ein aktuelles Feature nicht unterstützt und deswegen muss der Kunde ein neues System wählen und deswegen muss er alles neu kaufen. Das ist bei Linux ausgeschlossen. Es kann also auch nachträglich ein älteres System mit aktuellen Features ausgerüstet werden. Ja! Die Tatsache, dass Linux nicht abgekündigt werden kann, ist vermutlich der wichtigste Grund für die hohe Attraktivität von Linux für Embedded-Systeme. Der Hersteller behält uneingeschränkte Kontrolle über sein System. Er bleibt Herr im Hause. Er bleibt jemand, der eine volle Kontrolle über sein System hat. Die Linux-Lizenz sichert ihm besitzähnliche Rechte an der Software, wenn er die Lizenzpflichten bei deren Weitergabe erfüllt. Also mein Vorschlag, die Fragen zu beantworten, wäre der: Linux ist für Embedded-Systeme so attraktiv, weil es unter einer speziellen, freien Open-Source-Lizenz weitergegeben werden kann. Es sichert Ihnen zu, dass der Mitbewerber Ihr Know-how, Ihr Wissen nicht für seine Zwecke missbrauchen kann. Kostenlos, Quatsch, so viele wenige Fehler, wäre schön, aber ist nicht. Weil Linux so weitgehend skaliert, wichtig, weil es so viele Architekturen unterstützt, wichtig, das haben wir behandelt, das Trauerspiel, und weil Linux nicht abgekündigt werden kann, das wäre eine Analyse. Muss man nun also befürchten, und man hört diese Sätze neuerdings, dass mit Linux ein neues Software-Monopol entsteht, mit einer neuen Schreckensherrschaft über die Menschheit? Nein. Freie bzw. Open-Source-Software kann durch Definition niemals ein Monopol bilden, genauso wie Dreisatz, Pythagoras oder das Periodensystem der Elemente kein wirtschaftliches Monopol. Man könnte sagen, es ist ein technisches Monopol, ja, aber das ist ja nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall kein wirtschaftliches Monopol. Also meine Zusammenfassung ist schnell und einfach: Linux, ein weiteres Betriebssystem braucht man nicht. Vielen Dank.
Ja, ja. Okay, ist noch kurz Zeit für zwei, drei Fragen. Ich möchte noch darauf hinweisen, das sind Fragebögen umhergegangen. Bitte ausfüllen und bitte hier vorbringen. Ansonsten, wir haben Zeit für zwei, drei Fragen.
Wenn ich vorher noch gerade sagen darf, falls Sie sich für OSADL interessieren und auch Publikationen der letzten Zeit, ich glaube, das geht hier sogar, Publikationen der letzten Zeit gerne haben wollen, hier vorne liegen OSADL-Infomappen, das ist keine Reklame irgendwelcher Art, da sind Publikationen aus technisch-wissenschaftlichen Zeitschriften drin. Haben Sie Fragen? Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Also das ist sicher ein Punkt, den wir uns aber auch vermutlich selbst ein bisschen auf die Fahnen schreiben müssen. Linux ist eben technisch und ist nicht politisch und wir haben nicht die politische Kraft. Wenn Sie sehen, dass Vertreter von amerikanischen Softwarefirmen Vorsitzende werden im Arbeitskreis von Bitkom, von Open Source, also wenn Sie sehen, dass die gesamte politische Landschaft vollständig durch die Lobbytätigkeit ist. Und ich denke, es gibt ja so eine ganz normale Regel, bereits die Kinder im Kindergarten lernen. Wenn Sie irgendwo Spielregeln verändern wollen, müssen Sie zunächst mal die existierenden Spielregeln anerkennen, in diesen Spielregeln mitspielen und dann in den Regeln die Sachen zu verändern. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben in der Vergangenheit gesagt, wir sind sowieso besser und wenn ihr uns nicht nehmt, dann habt ihr selbst Schuld. Ich nehme an, dass es ein starkes politisches Defizit ist, dass wir das nicht gemacht haben. Und wenn wir etwas verändern wollen in Zukunft, müssen wir das machen, ob wir wollen oder nicht.
Okay, ist noch Zeit für eine Frage?
Ich finde Ihr Argument, dass Linux nicht abgekündigt werden kann, nicht ganz stichhaltig, weil es wurde doch irgendwie jetzt bekannt gegeben, dass ältere Architekturen in den neueren Kernel nicht mehr unterstützt werden.
Nein, das ist eine Architektur, die es wirklich nirgends mehr auf der Welt in nur einem einzigen Exemplar gibt. Also das jetzt nochmal ansprechen, ist klar. Es war ja ein bisschen witzig, weil der Chip, auf dem Linus 91 seine erste Zeile geschrieben hat, der Chip gibt es nicht mehr. Da gibt es nirgends mehr. Da gibt es weder Museum noch sonst irgendwo. Und dann hat man beschlossen, okay, diesen Chip, den es nicht mehr gibt. Aber das Witzige ist ja Virtualisierung. Darauf hat jemand gesagt, ich meine, es gibt ja immer Leute, die dann auch denken, da muss ich mir nochmal nachgucken. Dann denke ich mir, okay, dann starte ich ein virtuelles 386-System ohne Floating Point und schau mal, ob es geht. Und tatsächlich, virtuell geht es noch. Aber man hat es dann abgekündigt, weil es wirklich dieses Silizium nirgends mehr auf der Welt in funktionsfähigem Zustand gibt. Aber sonst ist nichts abgekündigt worden. Also ich glaube, dass dieses, ich stehe dazu zu dem Argument, Linux wird nicht abgekündigt. Und was passieren würde, wäre Folgendes. Wenn Sie jetzt meinetwegen eine Farm mit irgendwie 386 Museumssystemen betreiben und Sie schicken eine Mail an die LKML, und Sie sagen, das brauchen wir wieder, dann wird es möglicherweise wieder reingetan. Aber mein Punkt auf diese Nicht-Abkündigung bezieht sich ja auch darauf, selbst wenn es im Mainline-Kernel nicht mehr drin ist, Sie können sich ja die Patches zu Hause hinlegen und wenn Sie dann auf einen neuen Kernel gehen wollen, dann patchen Sie das alte Zeug wieder rein. Also abgekündigt werden ist ja noch was anderes. Wenn Linus es nicht mehr in den Mainline-Kernel nimmt, ist es deswegen ja nicht abgekündigt. Die Sourcen sind ja weiterhin da. Also ich stehe dazu. Nein. Das Entscheidende, das Tolle an Linux, der Grund, warum Linux sich durchgesetzt hat. Und ich denke, wir haben es nicht gemacht. Wir haben zurzeit 42 Mitgliedsfirmen aus aller Welt. Wenn ich meine Mitgliedsfirmen frage, warum macht ihr Linux? Dann werden die wie aus einem Mund antworten, weil es nicht abgekündigt werden kann. Letzte Frage.
Ja, ich wollte eine Antwort dazu geben. Also wir setzen seit etlichen Jahren also auch schon da Linux ein und eins der Punkte ist zum Beispiel, dass der Chip, den wir jetzt benutzen, ist nicht mehr zu bekommen. Das ist der einzige Grund, warum wir jetzt auf eine neuere Version vom Betriebssystem setzen. Wir benutzen immer noch einen 2.4er-Kernel, weil der bei uns seit Jahren läuft. Er läuft stabil, wir haben keine Probleme damit, wir brauchen keine speziellen Treiber, weil das einfach mit drin ist. Und Selbst das ist für uns noch kein Problem, dass der 2.4er-Kernel jetzt nicht mehr supported wird. Weil die Teile, die wir brauchen, die funktionieren gut.
Ja, so ist es. Ja, allerletzte Frage.
Ich mag eigentlich nur noch was dazu ergänzen. Ich glaube, die meisten Firmen haben dann auch Angst. Sie sagen gerade, ich lege mir die Patches nebenhin und die meisten denken dann, ach, kann ich nicht, kenne ich mich ja nicht mit aus. Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, ich muss das ja nicht selbst machen. Ich finde immer jemanden, der das für mich tun kann. Und da muss ich halt Geld dafür in die Hand nehmen, aber es ist technisch für mich realisierbar.
Ja, vielen Dank. Aber das ist nochmal der Punkt, warum ich mir auch ein bisschen Geld zur Seite legen muss und wenn ich mich für Linux entscheide, nicht automatisch sagen, es ist ja kostenlos, sondern ich muss den einen oder anderen Linux-Dienstleister halt bezahlen für seine Aktivitäten. Also das ist ja der Punkt. Wenn man heute einem Maschinenbauer sagt, Linux ist so toll, weil du dein eigenes Betriebssystem hast, dann wird er sofort sagen, um Gottes Willen, ich will das aber nicht warten. Und dann kann man antworten, ja okay, du hast beides, du hast ein eigenes Betriebssystem, aber du hast eine weltweite Pflegegemeinschaft. Und das ist eigentlich der Punkt. Also, dass die weltweite Pflegegemeinschaft nützt nichts, wenn man keine vernünftige Software dahinter hat, aber die freie Verfügbarkeit nützt nichts, wenn man nicht die Pflegegemeinschaft hat.